Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Mit Wolfgang Kalek heute, Anwalt für Menschenrechte. Die verteidigt er mit der europäischen Organisation ECCHR, European Center for Constitutional and Human Rights. Die hat er mitgegründet, der Sitz ist in Berlin und die Fälle sind auf der ganzen Welt. Guten Morgen, Herr Kalek.
Morgen, Frau Steinbusch.
Aus Berlin angereist. Ansonsten haben Sie jetzt auch wie viele ein Jahr ohne Bewegung hinter sich, oder? Also, dass Sie nicht reisen konnten. Für einen Anwalt, der die Menschenrechte auf der ganzen Welt verteidigt. Wie hat die Pandemie Sie getroffen, so in Ihrer Arbeit?
Es waren vor allem die menschlichen Kontakte, die mir gefehlt haben, weil man muss sich unsere Arbeit so vorstellen, dass wir immer wieder mit Menschen darüber beraten, wie wir irgendwo auf der Welt vielleicht etwas verändern können, dazu beitragen können, dass sich was verändert. Und es ist nicht so, dass wir mit unseren Konzepten aus Berlin durch die Welt fliegen und dann irgendwo wie so mit dem Fallschirm abspringen und dann Lösungsvorschläge haben, sondern der größte Teil der Arbeit ist der ständige Austausch mit anderen. Und das erstens fehlt es fehlt auch auf einer menschlichen Ebene. Man will wissen, wo man sich wie bewegt, wie die politische Landschaft aussieht. Und was halt auch brutal ist, ist die Grenzschließung als Ausdruck, dass man sich wieder so auf das Nationale, auf den engen kleinen Rahmen beschränken muss, wo wir alle wissen, dass die Probleme, die wir ja gerade zu verhandeln haben, ja, also Pandemie, Klimakrise, um nur einige zu nennen, dass die nur global in den Griff zu kriegen sind. Ja. Und das heißt, wir sind auf einmal wieder auf uns zurückgeworfen und es tut einem natürlich, es tut einem in der Seele weh.
Gucken wir uns mal an, das, was Sie versuchen, juristisch zu verteidigen, die Menschenrechte. Das ist so ein großer Begriff. Ja, also das war 1948, wurden die verabschiedet von den Vereinten Nationen und es war eine Konsequenz aus der Nazi-Diktatur. 30 Gesetze, 147 Staaten haben sich dazu bekannt. Was sind so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte?
Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich da von der Vorstellung verabschieden muss, dass was einmal im Gesetz festgeschrieben ist, gleich Wirklichkeit wird. Sondern man kann froh sein, dass die Menschenwürde im Grundgesetz und auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in allen anderen wichtigen Pakten verabschiedet wurde. Aber es gilt, sie immer wieder neu zu erkämpfen. Und das ist, glaube ich, das etwas, was viele Leute nicht realisieren. Und das ist auch für unsere Arbeit von großer Bedeutung, weil wir wollen gar nicht erst den Menschen einreden, dass wenn wir auf den Plan treten und auf bestimmte Gesetze, hier eben Menschenrechte uns berufen, im Namen von den Menschen, die wir vertreten, dass das dann sofort besser wird, sondern es ist eine ständige Auseinandersetzung, ein ständiger Kampf ums Recht, auch um die verschiedenen Interpretationen von Recht.
Recht auf Freiheit, Essen, Bildung, Folter und Sklaverei sind verboten. Ja, und Sie sagen, es ist ein ständiger Kampf. Warum halten sich so viele nicht dran?
Ja, weil, also sicherlich nicht, weil sie alle Sadisten und böse Menschen sind, sondern es sind halt einige systemische Probleme, wo halt der Eigennutz belohnt wird, wo Menschen mit ziemlich großer Brutalität und Gewalt ihre eigenen Interessen durchsetzen können. Auch weil wir in einem politischen und wirtschaftlichen Weltsystem leben, wo das eher positiv bewertet wird, wo also Gemeinwohl keine so große Rolle mehr spielt. Und Sie fragten vorhin nach den wichtigsten Menschenrechten. Es gibt halt also Menschenrechte sind auch bei uns im Mietrecht oder im Arbeitsrecht oder in vielen kleinen Sozialrecht, in vielen kleinen Gesetzeswerken irgendwie verankert, während viele Menschen unter Menschenrechten das verstehen, also dass eben in der Türkei keine Menschen mehr gefoltert werden dürfen oder in Russland oder in China niemand in Arbeitslager gesteckt wird oder dass die USA nicht auf Guantanamo foltern können. Aber es geht eben nicht nur darum, dass nicht gefoltert und Menschen nicht einfach willkürlich umgebracht werden dürfen, sondern schon 1948 hat sich der Teil der Welt, der damals die Allgemeine Erklärung für Menschenrechte 1948 verabschiedet hat, hat sich auch darauf geeinigt, dass ein menschenwürdiges Leben, ein Leben in sozialer Sicherheit dazugehört. Und das wurde eben gerade von den westlichen Staaten oft vergessen. Und das wird uns jetzt von Akteuren aus dem Süden wieder in Erinnerung gerufen. Ja, dass also natürlich ist es wichtig, dass man nicht für sein Engagement massakriert oder von der Polizei oder vom Militär zusammengeschlagen und gefoltert wird. Aber es ist eben auch wichtig, dass die Familien sauberes Wasser haben, Zugang zu Gesundheitsversorgung, ganz wichtiges Thema im Moment, und eben eine Annäherung an eine soziale Sicherheit. Ja, und das sind natürlich auch programmatische Erklärungen. Und das heißt, wir alle müssen daran mitwirken, diese Programme in die Wirklichkeit umzusetzen. Und wenn ich sage wir alle, dann sind es eben nicht nur die Politikerinnen, nicht nur die Diplomatinnen, nicht nur die Juristinnen, sondern da müssen sehr viel mehr Menschen daran mitwirken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ihr Europäisches Center für Menschenrechte ist ein gemeinnütziger Verein. Sie haben das gegründet. Sind Sie da auf Sponsoren angewiesen, auf viele Unterstützer?
Ja, klar. Also ich war ja vorher Rechtsanwalt. Das war spannend. Wir waren in Ost-Berlin und haben viel auch mit Menschen zu tun gehabt, die von der Stasi drangsaliert worden sind. Wir haben viele auch im kleineren Sinne Menschenrechtsfälle bearbeitet, aber wir waren halt darauf angewiesen, dass wir Fall für Fall bezahlt werden und dass es sich das insgesamt betriebswirtschaftlich rentiert. Und so können wir natürlich an die internationale Menschenrechtsarbeit nicht rangehen, sondern das ist nur möglich durch Förderung von Stiftungen, deutsche Stiftungen, London, Schweiz, USA und halt durch Spenden von Privatleuten.
Sie haben Fälle auf der ganzen Welt. Also es gibt spektakuläre, zum Beispiel gegen den ehemaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und auch den früheren CIA-Chef George Tenet, weil sie Folter erlaubt haben sollen. Darüber sprechen wir heute noch ausführlich später. Also jedenfalls, die Fälle müssen nicht unbedingt einen Bezug zu Deutschland haben.
Die müssen nicht unbedingt einen Bezug zu Deutschland haben, zumal wir uns ja auch, ich sag mal, als europäische Organisation verstehen. Das heißt, wir haben auch Fälle in Italien, in Spanien, Frankreich, in Skandinavien. Aber wichtig ist, dass wir uns halt mit Menschen zusammensetzen, die entweder selber betroffen sind, also Folterüberlebende oder Familienangehörige, deren Mütter, Väter, Schwestern, Brüder ermordet, gefoltert wurden, oder aber mit Communities, die betroffen sind von, ja, ich sag's mal, transnationalen Unternehmen, die giftige Chemikalien, Pestizide verkaufen. Und mit denen zusammen überlegen wir, was könnten Strategien sein. Und das spielt meistens das lokale Vorgehen mit dem transnationalen zusammen. Ja, das heißt also, in Indien verklagt dann unsere indische Partnerorganisation den indischen Staat und sagt, ihr müsst es verbieten, dass dieses Pestizid, was aus der Schweiz importiert wurde, in Indien weiter gebraucht wird. Und wir wiederum, auf der Grundlage der Erfahrung und auch der Dokumente, die Kollegen dann in dem indischen Verfahren generieren, wir klagen dann in der Schweiz, in diesem Fall gegen Syngenta, das Chemieunternehmen, das eben nach Indien exportiert. Und das heißt also, im Grunde genommen wünschten wir uns natürlich alle, dass die Justiz in den Ländern stark ist, in denen bestimmte Verbrechen sich ereignen, aber meistens ist es halt das Gegenteil, dass eben auch die Justiz schwach ist in diesen Ländern, und das heißt, man sucht sich dann entweder internationale Forum wie den Internationalen Strafgerichtshof oder versucht eben Anknüpfungspunkte nach Europa zu finden, oder man nimmt eben, man beruft sich auf das Weltrechtsprinzip, wonach eben unter bestimmten Voraussetzungen es möglich ist, auch Vorkommnisse außerhalb von Deutschland von Nichtdeutschen an Nichtdeutschen begangen, hier vor Gericht zu stellen.
Also unter bestimmten Bedingungen heißt, es muss auch eine gewisse Dimension haben, dieses Verbrechen. Es geht jetzt nicht in jedem Fall.
Nein, es geht überhaupt nicht in jedem Fall. Es geht ja schon deswegen nicht in jedem Fall, weil natürlich Deutschland nicht das ersetzen kann, was die Weltgemeinschaft nicht leistet. Ja. Also wir wünschten uns natürlich einen Funktionieren des Justizsystems in der ganzen Welt, von unten nach oben, also ein nationale Gerichte, sowas wie den Europäischen Menschengerichtshof und dann eben internationaler Strafgerichtshof, vielleicht ein internationaler Gerichtshof für Menschenrechte, das gibt es nicht, das gibt es so nicht. Das heißt, das sind auch ein Stück weit Lückenbüßer, wobei das im guten Sinne gemeint ist. Vor 20 Jahren ist vieles komplett unbeachtet geblieben von der Justiz und mittlerweile gibt es eben einen Fall Pinochet, ja, und der chilenische Diktator, der eben in Spanien vor Gericht gestellt werden sollte, was nicht geklappt hat, aber dann in Chile sind seine Gefolgsleute vor Gericht gestellt worden, in Argentinien ähnlich. Man wollte hier in Europa was anzetteln, aber hat in den Militärs dann in Argentinien wegen den Diktaturverbrechen den Prozess gemacht. Und da ist eben auch in afrikanischen Staaten viel gelaufen in den letzten 20 Jahren, immer noch zu wenig. Natürlich wollen wir, dass diese Verbrechen sich gar nicht ereignen, aber es gibt eben mittlerweile, ich sage jetzt mal, Kohorten junger Anwältinnen auf der ganzen Welt, die diese Art von, und Rechercheurinnen, die diese Art von Menschenrechtsverletzungen aufarbeiten. Das ist die Voraussetzung. Die Faktenlage muss stimmen und dann rechtlich so weit präparieren, dass eben Gerichte an irgendeinem Ort sich damit befassen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Kalek, sprechen wir darüber, wie Sie geworden sind, was Sie sind. Ihre Eltern sind im Zuge oder nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen, Vater aus Russland, Mutter aus Rumänien. Wie sehr hat das die Familie geprägt, diese Geschichte?
Ich denke, es war eine Lektion in Demut. Das heißt, niemand aus der Familie ist wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass uns alle materiellen Güter der Welt zur Verfügung stehen. Und das finde ich sehr wichtig. Also natürlich, ich bin jetzt nicht in großem Wohlstand, aber doch in einer gewissen materiellen Sicherheit aufgewachsen. Aber ich hatte nie dieses Denken, weil das in unserer Familie nicht üblich war, dass, also wir mussten nicht reich sein. Und wir haben auch nicht dieses selbstverständliche Hoppla hopp, uns gehört die Welt Attitüde, die manche Menschen drauf haben. Stattdessen hab ich halt gelernt, was es heißt, arm zu sein, was es heißt, auf der Flucht zu sein und dass die Konsequenz daraus nicht bedeutet, dass wenn man den eigenen sozialen Aufstieg geschafft hat, dass man dann nach unten tritt, dass die nach wie vor arm sind, die auf der Flucht sind, möglichst nicht in die eigene Nähe gelassen werden, sondern dass eine Konsequenz eben lautet Solidarität. Und ich finde Solidarität einen unglaublich wichtigen Begriff. Und würde mich freuen, wenn wir alle gemeinsam, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie, wieder eine Idee davon bekämen, was es heißt, global solidarisch zu denken und zu handeln. Ja.
In München sind Sie zur Welt gekommen, da haben sich Ihre Eltern damals kennengelernt. Aber dann groß geworden sind Sie in Jülich, ist eine kleine Stadt in der Nähe von Aachen. Alles sehr harmonisch oder Wolfgang Kalek damals schon rebellisch?
Ach, beides. Also ich meine, was heißt rebellisch? Es kostet ja nicht viel, in einer Stadt wie Jülich rebellisch zu sein. Ja, und das ist im Grunde, wenn man jetzt zurückguckt, ist es natürlich eine goldene Jugend gewesen. Ja. Also es ist so eine Insel, eine Insel in der Zeit und im Raum. Und ich werfe mir das jetzt nicht vor. Aber es ist etwas, was man sich vor Augen halten muss, ja, wie gut es uns eigentlich gegangen ist, ja, auch. Und dann, Sie fragten, ja, wie ich geworden bin, indem ich vieles ausprobiert habe, ja.
Nämlich?
Also, naja, im Studium mehrere Studiengänge mir angeschaut habe und auch das Studium nicht ganz so verschult und durchgetaktet war wie jetzt. Dass wir alle, die wir damals studiert haben, mit dem Glauben auch studiert haben, ja, da wird sich schon irgendwas draus ergeben, ja. Und während jetzt also schon irgendwie die ersten Berufscoaches irgendwie in die Gymnasium kommen und mit den Schülerinnen sprechen, ich finde es traurig für die heutige Generation, weil natürlich zu einer Entwicklung einer Persönlichkeit auch dazu gehört, dass man sich irren kann, dass man sich irrt, dass man ins Offene reingeht, ja, und das alles scheint halt heute etwas schwieriger zu sein. Und gerade jetzt speziell Anwalt der Menschenrechte war ja jetzt nicht unbedingt ein Beruf, der vorgegeben ist, sondern das hat sich ja erst jetzt in den letzten Jahren so entwickelt, dass man als deutscher Jurist überhaupt sich in so eine Richtung betätigen kann. Ja. Und ich denke, das ist eben wichtig zu lernen, dass ein Blick für offene Situationen zu entwickeln, ein Gespür auch, was wann wie mit wem läuft, und das sind ja alles nicht unbedingt Qualitäten, die man im Studium lernt, die man aber nur dann lernen kann, wenn man nicht nur studiert, wenn man nicht nur zu Hause sitzt und am Computer irgendwie die Kurse macht und die Fragen und Hausaufgaben erledigt, sondern man muss in Kontakt mit Menschen treten.
Und also man muss raus aus Jülich, und Sie schreiben auch so schön.
Nicht nur, ja, aus Jülich, man muss überall raus, klar, ja.
Ja, und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, Ihre Mutter hat sich immer so gewünscht, dass Sie ja sowas Normales machen, auf jeden Fall was Beständiges. Und dann haben Sie so schön gesagt, Mama, ein Familienhaus und Autobesitzer, das ist nichts für mich. Stimmt das immer noch?
Das stimmt immer noch, also ja. Aber nochmal, es kostet ja nicht viel. Und also raus... Ich will ja jetzt gar nicht so tun, als wenn meine Karriere jetzt unbedingt das ist, was es ist ja nicht das, was ich propagiere. Was ich wichtig finde, ist zu sagen, man kann sich auch für Menschenrechte einsetzen, man kann sich für die Rechte anderer einsetzen, man kann sich für die Rechte von Marginalisierten einsetzen, dabei vielleicht materiell nicht unbedingt so viel zu verdienen, aber trotzdem das Leben zu genießen und Freude am Leben haben, das ist das eine. Also wir bringen kein Opfer da. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das andere ist, dieses Sacker mit Menschen in Kontakt treten, das kann dann schon auch jeder auf jede, auf seine und ihre Weise, ja. Also sich zum Beispiel Gefängnisse oder psychiatrische Anstalten oder auch Alterseinrichtungen anzuschauen und zu sagen, so geht's nicht. Also so können wir mit unseren alten Menschen nicht umgehen, so können wir mit Menschen nicht umgehen, die psychische Probleme haben. Das kann nicht alles nur durchökonomisiert sein, sondern da muss es auch um die Bedürfnisse der Menschen gehen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, aufgewachsen in der Nähe von Aachen, in dieser kleinen Stadt Jülich. Da sind die Niederlande in der Nähe, Belgien und der Ratinger Hof in Düsseldorf, Stammkneipe der Toten Hosen. Da haben Sie sich auch rumgetrieben, das hatten Sie immer auf dem Zettel. Wie war das eigentlich so von den Eltern? Sie waren auch als junger Mann immer schon politisch aktiv. Da beeinflusst von Vater und Mutter, oder?
Ja, ich war sicherlich politisch aktiv, aber in den Grenzen einer Kleinstadt. Und ich habe ja dann in der nächsten, ich sag's mal, Kleinstadt studiert.
Bonn.
Die damals sich wichtiger gefühlt hat als Bundeshauptstadt Bonn. Das Jurastudium war schon eine Aufgabe. Also es kostete einiges an Überwindung, in dieses knochentrockene, konservativ-reaktionäre Kosmos-Juridikum in der Adenauer-Allee in Bonn zu gehen und dort mit Leuten zusammen oder nebeneinander her zu studieren, die ganz andere politische Ideen und auch ganz andere Ideen vom Leben hatten. Und deswegen war ich natürlich dann sehr froh, dass ich nach Berlin gegangen bin als Referendar, weil dort ist zumindest damals, heute hat sich das ja ein bisschen geändert, viel mehr Rechtsanwältinnen gab, die sich auch mit der sozialen Realität von anderen Menschen auseinandergesetzt haben. Also zum Beispiel in den Gefängnissen oder mit Geflüchteten gearbeitet haben, mit Obdachlosen gearbeitet haben. Und das war für mich eben sehr, sehr hilfreich. Also gerade der Einblick in die Gefängnisse, ein ganz oft vergessenes Menschenrechtsproblem. Und dann habe ich aber auch noch das Glück gehabt, dass ich dann im Referendariat in Guatemala und Mexiko einen Teil meiner Stationen ableisten konnte. Und dort habe ich halt mit Menschenrechtsorganisationen zusammengearbeitet. Und das Spannende war halt, dass halt zu Beginn der 90er Jahre uns allen die Fantasie dafür fehlte, dass man gemeinsam Guatemalteken, Mexikanerinnen, Deutsche an bestimmten Menschenrechtsproblemen arbeiten kann und die eben in Deutschland, in Den Haag, in Genf vor Gericht bringen kann. Und das hat sich dann erst so in den 90er Jahren entwickelt. Und da habe ich das Glück gehabt, gemeinsam mit anderen zu den Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur zu arbeiten, wo wir relativ erfolgreiche Arbeit, in dem Sinne erfolgreiche Arbeit geleistet haben, dass dann halt Deutschland Haftbefehle gegen die Militärdiktatoren erlassen hat. Das war mit der damaligen Koalition gegen Straflosigkeit. Und daraus hat sich, das war dann quasi so die Vorarbeit für die heutige Organisation, unsere heutige Organisation, das ECCR.
Das haben Sie 2007 gegründet.
Genau. Und das war natürlich, weil ich damals sehr viel mit zu US-Folter in Guantanamo und Abu Ghraib gearbeitet habe und dann quasi so einfach mal international angebunden war. Das heißt also, ich bin dann in London und New York unterwegs gewesen und dort gibt es diese Tradition von juristischer Menschenrechtsarbeit schon sehr viel länger und von denen haben wir uns vieles abgeschaut und weiterentwickelt.
Ja. Aber hat das damals in Berlin ganz klein angefangen? Also waren Sie die Ersten mit einem kleinen Team dann?
Naja, ich habe ja erstmal als Anwalt gearbeitet und in Ost-Berlin und viel mit, ich sag jetzt mal, spezifischen Ost-Berliner Problemen wie Zugang zu Stasi-Akten und Reparationen für Stasi-Unrecht. Und viele andere Dinge, aber dann haben wir eben 2007 mit fast nichts das ECCR gegründet und interessanterweise waren es nicht die erfahrenen Kolleginnen, mit denen ich bis dahin zu tun hatte, die Strafverteidigerinnen oder ja, die gestandenen Anwältinnen, die alle eine tolle Arbeit machen, sondern es waren die Jüngeren, die sich für das Thema begeistert haben und sich da in auf eine Weise engagiert haben, dass die Organisation überhaupt ans Laufen gekommen ist.
Und sitzt man dann in Büro in Berlin und liest unglaublich viel, hat Berge von Papier, hat Bücher, telefoniert wie wild.
Man, ja, lesen ist natürlich, ich sag's mal so, das ist natürlich die Basis. Also ein solides juristisches Wissen gehört einfach dazu. Aber man muss es halt auch sozusagen kreativ anwenden können. Und dazu gehört halt auch ein strategischer Zugriff auf eine bestimmte Situation. Also wir stellen uns ja nicht hin und lesen die Zeitung und sagen, jetzt müssen wir mal dort klagen oder da eine Strafanzeige machen, sondern ganz viel ergibt sich aus der Kommunikation mit unseren indischen, mexikanischen und kolumbianischen Kolleginnen. Und daraus entstehen dann bestimmte Initiativen. Das heißt also, du musst neben dem juristischen Know-how einfach auch ein politisches Verständnis mitbringen und du musst auch, ich sag mal, auf so einer menschlichen Ebene auch irgendwie agieren können, ja, also weil sonst macht's keinen Sinn. Also du musst verstehen, was macht Sinn für die Menschen, mit denen du da dich gerade drüber unterhältst, ob du ihre Probleme in juristischer Form irgendein Forum präsentieren willst.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Koblenz läuft ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Folterer in Syrien, die im Auftrag von Machthaber Assad gehandelt haben sollen. Das ist der erste weltweit, hat letztes Jahr im April angefangen. Anfang des Jahres ist der erste Angeklagte zu 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Können Sie aus Ihrer Sicht erklären, um welche Hintergründe es da geht?
Naja, seit dem Ausbruch des arabischen Frühling gab es ja in vielen arabischen Staaten Demokratiebewegungen und so eben auch in Syrien sehr stark. Junge Menschen vornehmlich sind auf die Straße gegangen und haben nichts anderes gefordert als das, was wir hier als selbstverständlich begreifen. Und das Assad-Regime hat halt erst die Demonstrationen mit sehr viel Gewalt niedergeschlagen und hat dann das bestehende schon seit Jahrzehnten bestehende Foltergefängnissystem ausgebaut und hat halt Zehntausende von Menschen eingesperrt und aufs Schrecklichste gefoltert. Dadurch, dass eben Deutschland 2015 und davor und auch danach vielen von diesen Menschen Zuflucht gegeben hat, bot sich das eben auch an, deren Fälle auch hier zu bearbeiten.
Also, wie sind Sie dann dazu gekommen mit der
europäischen Organisation? Wir wurden schon sehr früh angesprochen von Exilsyrern, also eigentlich schon 2012, 2013. Und da ging es eben erstmal nur um Gewalt bei Demonstrationen und Nachdemonstrationen. Und dann kamen so nach und nach die ersten Berichte über diese massive Folter. Und wir haben halt das, nach Deutschland sind halt auch gestandene, ich sage jetzt mal, politische Akteure, Organisationen gekommen, die selber halt in Syrien für Demokratie und Menschenrechte eingetreten sind. Und mit denen haben wir dann gemeinsam so Fälle entwickelt. Und gleichzeitig hat halt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe auch Ermittlungen betrieben. Und das hat sich dann ganz gut zueinander gefügt. Ja, das heißt also, wir haben mit den syrischen Organisationen zusammengearbeitet und haben halt auch Aspekte beleuchtet, wie eben ja das ungeheure Ausmaß auch an sexualisierter Gewalt, was in den Gefängnissen herrscht und was in Karlsruhe bei den Bundesanwälten jetzt nicht ganz oben auf der Agenda stand. Aber wir haben das eben jetzt auch nochmal eingefordert, dass man sich mehr noch damit beschäftigt. Also es ist im Grunde ein ganz gutes Zusammenspiel von staatlichen Institutionen und eben nicht staatlichen Akteuren. Also beide haben Folgen sozusagen ihrer Logik. Aber und es geht eben nur, wenn beide auch funktionieren. Weil wenn wir einfach nur unsere Arbeit machen würden, ohne dass das irgendeine Art von Widerhall bei Gerichten, bei Staatsanwälten, im Ministerium fände, wäre der Effekt natürlich nicht so groß.
Es geht jetzt in Koblenz um Folter in mehr als 4000 Fällen. Das Jahr 2011 bis 2012. Das ist, wenn man sich das anguckt, ein großer Prozess für ein Oberlandesgericht Koblenz.
Ja, aber das Oberlandesgericht Koblenz hat unsere Hochachtung verdient, weil erstmal natürlich, weil es ein Wahnsinnsthema ist. Das hat man gemerkt, als es dann um die Einführung von Fotos ging, auf denen halt Tausende von Folteropfern abgebildet wurden, die eben nach ihrem Tod von einem Militärfotografen dem Decknamen Cäsar fotografiert wurden. Und diese Fotos wurden eingeführt. Da merkt, das war so ein Moment, wo man merkte, oh, das ist hart und geht an die Grenze dessen, was überhaupt ein Strafgericht leisten kann. Aber was ich auch hervorheben will, das Gericht hat halt auch unter den Bedingungen der Pandemie einfach gut gearbeitet. Und das fand ich auch bemerkenswert. Ja. Also man kann diese Themen aufnehmen, man kann sie bearbeiten, aber wie unter anderem ein syrischer Musiker über den Koblenzer Prozess sagte, es ist wichtig, es ist ein richtiger Schritt, aber es ist natürlich von Gerechtigkeit noch weit entfernt. Und das schließt sich eben nicht aus. Also es schließt sich nicht aus zu sagen, Gerechtigkeit ist sozusagen etwas Unendliches. Es ist ein Prozess, in den wir eintreten müssen, an dessen Ende wir aber wahrscheinlich nie ankommen. Aber das heißt halt nicht, dass wir nicht im Hier und Jetzt anfangen sollen. Und das ist eben auch das, was ich versucht habe, mit meinem Buch Die konkrete Utopie der Menschenrechte zu fassen. Ja, also natürlich ist alles, was wir machen, oder vieles, was wir machen, ist widersprüchlich, es ist zu wenig. Wir rackern uns an einer scheinbar übermächtigen Wirklichkeit ab, aber die Alternative wäre, nichts zu tun.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Recht gegen die Macht, zusammen mit einem Team von 50 Leuten. Und ja, der Kampf geht gegen die richtig Mächtigen. Donald Rumsfeld zum Beispiel, 2004 und 2006, der ehemalige US-Verteidigungsminister, und auch gegen den früheren CIA-Chef George Tenet, haben sie auch verklagt. Und es ging darum, weil eben sie nach dem 11. September Folter angewiesen oder auch erlaubt haben sollen in den Gefängnissen Abu Ghraib im Irak und Guantanamo auf Kuba. Ja, wie sind Sie damals vorgegangen, ja, dass Sie den Plan fassen, das machen wir jetzt?
Ja, wir sind angesprochen worden von wichtigen amerikanischen Bürgerrechtsorganisation, dem Center for Constitutional Rights. die halt sehr schnell erkannt haben, was da erstens läuft in Guantanamo, in Abu Ghraib, die vor allem aber auch erkannt haben, dass nach der Veröffentlichung der Fotos nicht viel passieren wird. Dass eben nur, wie der damalige Präsident Bush sagte, das handelte sich um ein paar Rotten Apples, also die bekannten Soldatengesichter, die da irgendwie, die wir auf den Fotos gesehen haben, die sollten verurteilt werden und damit sozusagen die systemische Dimension dieser Folter unter den Tisch gehalten werden.
Und nochmal kurz zu den Bildern, die haben wir damals alle gesehen. Das waren die Bilder zum Beispiel Abu Ghraib aus dem Gefängnis, wo also US-Soldaten, auch Soldatinnen
genau,
tatsächlich neben misshandelten Insassen stehen und da posieren. Das waren die Bilder, die um die Welt gingen.
Genau. Aber dann gibt's halt dieses ganz bekannte Foto, wo eine von den Soldatinnen sozusagen wie eine Trophäe sich so einer Leiche bemächtigt hat und sie wird dafür verurteilt, aber der Tod des Menschen wird nicht aufgeklärt. Ja, also das war wahrscheinlich ein Ergebnis einer Geheimdienstvernehmung und es wurde nicht aufgeklärt, wer das angeordnet hat, wie das ausgetragen wurde. Und das heißt, die Fotos waren einerseits hilfreich, aber andererseits auch irreführend. Und das war halt sehr spannend mit sehr professionellen US-Anwältinnen zusammenzuarbeiten, mit den Universitäten. Also das heißt, wenn wir dann eine Strafanzeige in Deutschland hier erstattet haben von 250 Seiten, da haben da 100 Leute dran mitgewirkt. Ja, also das, auch das sozusagen zu lernen, wie wichtig Teamarbeit ist, ja, und auch so ein Zusammenspiel von erfahrenen und jungen Juristinnen, das haben wir alles dann auch für das ECCR versucht zu nutzen. Aber das Wichtigste war natürlich, Menschenrechte sind nur so viel wert, wie sie auch gegen mächtige Akteure durchgesetzt werden. Und es war halt schon frappierend, wie damals 2004, 2006 viele Menschen aus unserem Umfeld gesagt haben, naja, die sind zu mächtig, da kommt der ohnehin nicht dran. Wenn man mit da kommt ihr nicht dran meinte, dass die jetzt nicht vor Gericht gestellt und verurteilt werden, dann ist es bis heute richtig. Wir verfolgen das ja. Also wir haben das 2004, 2006 begonnen, verfolgen das aber bis heute. Aber das Wichtige ist, wir sind an die rangekommen. Die haben sich beschränkt in ihren Reisebewegungen. Die kommen nicht, die reisen nicht mehr nach Europa, weil sie wissen, es kann hier jederzeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten ein Fall gegen sie aufgenommen worden. Und sie sind auch, ich sage jetzt mal, öffentlich geoutet worden, ne, als Menschen, die Folter befohlen haben. Und das finde ich schon auch wichtig, dass als Menschenrechtsorganisation, dass man eben sich nicht nur als, ich sag mal, ausgelagerter Arm von deutscher oder US-Außenpolitik versteht, sondern eben auch gegen die Menschenrechtsverletzer im eigenen Land vorgeht oder im eigenen Lager, nicht Land, sondern im eigenen Lager vorgeht, wie wir eben ja nicht nur gegen US-Folterer, sondern eben auch gegen transnationale Unternehmen mit Sitz in Deutschland und in Europa vorgehen. Ja. Auch etwas, was am Anfang nur wenige Menschenrechtsorganisationen gemacht haben, weil man hat ja zum Teil Spenden von Unternehmen entgegengenommen. Man hat sich nicht so richtig rangetraut und es war halt auch der Glaube an die eigene Macht war halt nicht da. Also man hat sich sozusagen in seiner Ohnmacht irgendwie eingerichtet. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschenrechtsbewegung insgesamt lernen muss. Also wenn wir uns in unserer Ohnmacht einrichten, wenn wir akzeptieren, zum Beispiel diese massive Ungleichheit in der ganzen Welt, diese Schere, immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich und so weiter, dann haben wir verloren. Ja, dann können wir auch den größeren Teil unserer Gesellschaft nicht für die Menschenrechte einnehmen. Wenn Menschenrechte immer nur dazu da sind, mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen, sei es Russen, Türken oder Kongolesen.
Sie sind Donald Rumsfeld nie begegnet, haben aber mit Menschen gesprochen, die ihn getroffen haben. Ist die Botschaft angekommen, damals dieses Team aus Berlin, die Nadelstiche?
Ja, das Team aus Berlin und Mix-Team aus Berlin und New York, das ist angekommen. Und ich meine, allein die Tatsache, dass er öffentlich angekündigt hat, dass er nicht mehr nach Deutschland fährt, solange diese Sache nicht vom Tisch ist, das zeigt halt getroffene Hunde bellen. Und es sind halt Leute, die so in dieser Arroganz der Macht verfangen sind. Das bietet auch eine Chance, weil Macht lebt auch davon. Also Macht ist natürlich einmal, klar, gibt es einen objektiven Gehalt. Natürlich hatte der sehr viel Macht, aber er lebt auch davon, von diesem Nimbus der Macht, den er selber ausstrahlt, aber den wir auch irgendwie unangekratzt lassen. Ja, und das ist halt wichtig, dass man denen also sozusagen entgegentritt und sagt, nein, das ist grundfalsch. Und es sind im Übrigen Gesetze, die Nürnberger Prinzipien, Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Verbrecher wären ohne die USA nicht losgegangen. Das heißt, ihr habt diese Idee in die Welt gesetzt und ihr müsst euch daran messen lassen. Ich glaube, das ist zumindest bei einem Teil der US-Öffentlichkeit angekommen. Und das war ein Schritt in die richtige Richtung.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sagen, Begegnungen mit Edward Snowden sind weniger filmreif, als man sich das vielleicht vorstellt. Wir sprechen jetzt trotzdem mal drüber. Sie sind sein deutscher und europäischer Anwalt. Edward Snowden, also der berühmte amerikanische Whistleblower, ehemaliger Agent. Er hat die Abhörpraktiken von US- und britischen Geheimdiensten öffentlich gemacht. Das ging ja bis hin zum Handy der Kanzlerin. Ja, das war damals auch immer so eine Schlagzeile. Sommer 2013, für Präsident Obama war er Staatsfeind Nummer 1. Was ist er für Sie?
Ein Mensch, der eine sehr couragierte Entscheidung getroffen hat, der gesagt hat, ich riskiere, am Anfang war es ja sogar sein Leben, ich existiere meine geordnete Existenz, um im Sinne des allgemeinen Wohls Missstände zu offenbaren. Der war sich darüber im Klaren, dass er da für, dass sein Verhalten kriminalisiert wird und macht das Beste draus. Und das lebt in Moskau, jetzt ein halbes Jahr altes Kind und versucht halt die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Und dass man wünscht sich, dass mehr Menschen so handeln. Und das Problem ist halt, dadurch, dass er halt so eine Ikone geworden ist, hat er uns gleichzeitig etwas nahe gebracht, ist aber in die Ferne gerückt. Ja. Und das wünschen wir uns alle eigentlich, dass es andersherum ist. Ja. Wir wünschen uns eigentlich, dass, ja, er hat gezeigt, was man als normaler Mensch machen kann, leisten kann. Das kann, hat nicht jeder, nicht jeder hat sozusagen, die nicht all jeder und nicht immer hat unser Verhalten so eine Wucht, solche Auswirkungen. Aber wir können alle, ja, Gewissensentscheidungen, politisch am Gemeinwohl ausgerichtete Entscheidungen fällen. Und das ist für mich das die Lehre, mal abgesehen von der Massenüberwachung.
Sie haben ihn mehrfach in Moskau getroffen. Wie ist das dann, ein Treffen mit Edward Snowden? Müssen Sie dann selber gucken? Ist das heimlich? Werde ich abgehört?
Ja klar, wir haben immer bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen und wir treffen uns natürlich nicht ganz offen. Aber wir sind auch schon zusammen essen gegangen. Also es hat sich die Lage über die Jahre jetzt ein bisschen normalisiert, also über die Jahre, bis eben jetzt Corona dem Reisen Einhalt geboten hat. Aber nochmal, das Wichtige ist erst, er ist ein sehr, das sieht man ja auch in seinen ganzen öffentlichen Auftritten, er ist an vielen Dingen interessiert, er hat eine gute Idee über das Weltgeschehen und interessiert sich eben nicht nur, ist kein Nerd, der sich nur irgendwie mit Computer beschäftigt, sondern es ist auch jemand, der sich zum Beispiel mit dem Anliegen der Menschenrechte sehr verbunden fühlt. Und das, ja, er ist einer von uns.
Wie lebt er in Moskau?
Wir sprechen nicht so viel darüber. Also es ist ja auch nicht mein Job, zu wissen, wo er wohnt, wie er wohnt. Aber er lebt so, dass er arbeiten und auch Geld verdienen kann. Also Geld verdienen mit Aufträgen, mit Vorträgen.
Wenn Sie sein Anwalt sind für Deutschland und und Europa, ja?
Ja.
Was machen Sie dann für ihn?
Na, wir haben vor allem in den Jahren nach 2013, 2014 versucht, für ihn zu schauen, wo er eventuell Zuflucht bekommen könnte. Und wir haben natürlich seine Auftritte, zum Beispiel bei staatlichen Untersuchungsausschüssen und Anhörungen organisiert. Das waren so die beiden Hauptaufgaben.
Wie sehen die USA ihn heute? Ich habe eben zitiert, Staatsfeind Nummer 1, Obama.
Tja, müssen Sie die fragen. Also das Gute ist, US-Präsidenten kommen und gehen und Edward Snowden ist jetzt Anfang 30. Das heißt, dass irgendwann mal wird die Vernunft auch in diesem Falle obsiegen. Also irgendwann mal werden die sich auch sagen, dass es vollkommen unangemessen ist, einen Menschen, der in unserer aller Sinne gehandelt hat, für 1000 Jahre in Isolationshaft zu stecken. Also ich meine, alleine diese Zahl ist ja sowas von absurd, dass es den Leuten nicht, die dafür verantwortlich, nicht aufgeht, dieser Irrsinn nicht aufgeht. Es spricht ja schon für sich. Aber es tragen halt auch unsere europäischen Politikerinnen dazu bei. Es ist halt diese, was ich vorhin schon sagte, im Falle von Rumsfeld, es sind halt die Doppelstandards. Menschenrechtsverletzer, das sind immer die anderen, das sind die Afrikaner, das sind die Türken, aber es sind nie die Leute aus dem eigenen Lager. Und so ist es halt auch mit den Whistleblowern. Kommt jemand aus China oder Russland und offenbart unter hohem Risiko und lobenswerterweise irgendwie die Existenz von Zwangslagern oder von irgendwelchen anderen Staatsgeheimnissen, wird er oder sie hier gelobt und mit Preisen überschüttet und die Menschen aus dem eigenen Lager, die einem unbequem sind, wie Edward Snowden oder aber auch Julian Assange, werden hier mit einer Wucht verfolgt, wo man sich eigentlich fragt, sag mal, in was für einer Welt lebt ihr eigentlich? Also wollt ihr nun die Indiens und Südafrika und Brasiliens und alle die Menschen auf den anderen Kontinenten auf eure Seite ziehen und zum Beispiel so Thema wie Klima, sauberes Wasser, saubere Meere irgendwie regulieren, dann müsst ihr mal von eurem hohen Ross runterkommen und müsst auch einfach euch selber an die Maßstäbe und Standards halten, die ihr in die Welt gesetzt habt und an denen ihr andere messt. Und scheint aber schwerer zu sein. Müssen wir noch was für tun.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Kalek, Europa sieht sich ja gerne als Champion bei den Menschenrechten. Sehen Sie das auch so?
Wir leben in Europa sicherlich besser, auch in Bezug auf die Menschenrechte als in anderen Teilen der Welt. Aber wir, das sind vor allem die europäische Pässe haben, die Menschen auf der Flucht, werden schon sehr viel schlimmer behandelt. Mittlerweile sind auch massenhafte Misshandlungen von Menschen, die Zuflucht suchen, in innereuropäischen Grenzen, wie an der ungarischen Grenze, an der kroatischen Grenze, an der Tagesordnung, von der Peripherie Europas mal ganz zu schweigen, wo wir jetzt über die letzten Jahrzehnte fast Zehntausende von Todesopfern beklagen, von Menschen, die hier irgendwie ihr Wohl gesucht haben und die von der Festung Europa davon abgehalten werden. Außerdem, das ist immer so ein Hin und Her. Also ich meine, außerdem ist natürlich durch die herrschende Weltwirtschaftsordnung Europa in der Position, weiten Teilen der Welt auch ihre Bedingungen zu diktieren, obwohl Europas Rolle sicherlich nachgelassen hat. Und da muss halt auch ein Umdenken erfolgen. Also es müssen die Unternehmen, die anderswo Geschäfte betreiben, deren Tätigkeit muss reguliert werden. Das Lieferkettengesetz, was gerade diskutiert wird, wäre da ein Schritt in die richtige Richtung. Aber insgesamt müssen natürlich wir in Europa leben, viel mehr auch an Verständnis von globaler Solidarität entwickeln. Und das vermisse ich gerade jetzt in der Zeit der Pandemie doch sehr schmerzhaft, ja. Also weil wir kriegen es ja vorgeführt. Wir können hier so viel impfen, wie wir wollen. Wenn anderswo auf der Welt dieser Virus nach wie vor kursiert, wenn Mutanten entstehen, dann nützt es nichts. Also entweder man entwickelt eine globale Politik im Angesichts dieser und der kommenden Pandemien, im Angesichts der Klimakrise, ja, oder aber der Preis, den zahlen wir dann irgendwann mal alle als Menschheit und nicht als Deutsche.
In Ihrem neuen Buch, bei dem es um die Utopie der Menschenrechte geht, ja, da werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Wie ist das, wenn Sie morgens aufwachen? Ist so das Gefühl, yo, wir haben viel erreicht oder boah, gibt noch so viel zu tun?
Beides. Also das ist die alte Diskussion mit dem halb vollen und dem halb leeren Glas. Ja. Aber es ist irgendwie klar, als politische Strategie taugt es nicht so viel, wenn wir uns die ganze Zeit um die Ohren schlagen, wie schlimm es irgendwo auf der Welt aussieht. Ja, also das lähmt. Ja. Und deswegen ist natürlich auch den Medien durchaus der Vorwurf zu machen, dass halt man die Menschen mit reinen Katastrophenmeldungen Tag aus, Tag ein, auch in ihrer ganzen, in ihrer Denk- und auch in ihrer Handlungsfähigkeit paralysiert. Und das ist falsch. Auf der anderen Seite kann man natürlich das, was gerade passiert, auch nicht schönreden. Ja. Also Menschenrechtspolitik muss auf der Basis einer sorgfältigen politischen und ökonomischen Analyse stattfinden. Das ist anstrengend, das kostet was. Und wenn man dann aber schaut, dann hat sich halt in manchen Teilen der Welt haben sich die Dinge verbessert, in manchen Teilen haben sie sich verschlechtert. Ja, und dazwischen liegt das irgendwo. Aber wir haben ja keine Wahl. Wir sind in diese Welt, in diese nicht gerade perfekte Welt reingeboren worden und wir müssen uns unseren Platz darin suchen. Und ich denke, mit Menschenrechten, mit Menschenrechtspolitik haben wir keinen schlechten Platz gefunden, um die Dinge auch ein Stück weit gemeinsam natürlich mit anderen zum Besseren zu bewegen.
Wo reisen Sie als erstes hin? Jetzt, wo bald wieder einiges möglich ist. Gut, jetzt im Anschluss erstmal nach Eltville, aber gucken wir mal größer.
Nein, die Frage, also ich denke, was man sicherlich aus der Pandemie und was ich aus der Pandemie gelernt habe, ist erstmal vielleicht nicht immer nur die großen Pläne zu fassen und nicht immer nur entlang von irgendwelchen To-Do-Listen oder Agenden sich zu bewegen, sondern sich schon auch mal zu überlegen, was macht jetzt Sinn, ja. Und dann sage ich zum einen, macht es tatsächlich Sinn, das Leben, was wir haben, was ja nicht nur schlecht ist, zu genießen und auch dieses Gefühl versuchen mit anderen zu teilen. Das ist für mich die erste Lektion. Und die zweite ist, natürlich müssen wir sehr schnell wieder uns mit anderen zusammensetzen, um diese Grenzziehungen, die jetzt hier gezogen wurden in den letzten anderthalb Jahren, um die wieder aufzubrechen. Ja, weil meine Freunde und Kollegen in Indien, in Argentinien fühlen sich ein Stück weit natürlich auch alleine gelassen in dieser Situation. Und das müssen wir aufbrechen. Und das heißt natürlich, so schnell wie möglich persönliche Begegnungen organisieren, was halt gerade möglich ist. Ansonsten diese komischen Videokonferenzen irgendwie weiter zu betreiben.
Bei uns gibt's am Ende immer ein Geschenk. Ich greife jetzt mal kurz hier hin. Und zwar, Sie konnten jetzt ein Jahr nicht reisen. Und ich habe das Buch mit ausgezeichneten Fotos und Reportagen 2020, World Press Photo. Das ist die Sammlung. Ja. Da sind 200, glaube ich, Fotos, Reportagen drin. Der Gewinner war auch gerade überall zu sehen. Das ist diese Umarmung. In einem Heim in Brasilien umarmt eine Pflegerin, eine Bewohnerin durch Folie zum ersten Mal nach Monaten. Das Buch schenke ich Ihnen gerne. Ich kann es jetzt gerade schwer über die Scheibe werfen. Ich gebe es im Anschluss.
Dankeschön.
Ja, Wolfgang Kaleck, Anwalt für Menschenrechte.
Vielen Dank,
heute bei uns in SWR1 Rheinland-Pfalz Leute.